Wasserdialoge. Quellen der Regeneration. Der Podcast, der verbindet. Heute mit Stefan Kurzmann. Landwirt in Fernitz bei Graz, Gründungsmitglied und Vorstandsmitglied des Vereines Die Wasserschutzbauern und Geschäftsführer Nahwärme Fernitz. Herzlich willkommen, Stefan Kurzmann. Ich freue mich voll, dass du da bist.
Gerne.
Ja, wir starten einen Wasserdialog.
Ja.
Du bist heute unter anderem da, weil du auch in dem Verein Wasserschutzbauern tätig bist.
Ja.
Aber wir haben auch einige andere Dinge, über die wir heute reden wollen, im Zusammenhang mit Wasser.
Ja.
Darf ich dir als erstes gleich einmal fragen, dein persönlicher Bezug zu Wasser? Inwiefern ist Wasser in deinem Leben relevant?
Grundsätzlich, Wasser ist ja irgendwas ganz Selbstverständliches, das uns jeden Tag umgibt. Und irgendwie habe ich eigentlich erst über deine Anfrage darüber nachgedacht, was ist Wasser in meinem Leben? Und ich bin draufgekommen, dass es eigentlich eine sehr, sehr große Rolle spielt, nicht nur in meinem Beruf. Ich bin Landwirt und da quasi von Wasser auch abhängig, sondern auch in meinem privaten Bereich. Ich verbringe meine Zeit sehr gerne am Wasser. Also ich als Landwirt hat man ja nicht sehr viele Hobbys, denen man nachgehen kann, weil die Zeit ein bisschen beschränkt ist. Aber eines meiner Hobbys ist Kajakfahren und mich am Wasser bewegen, schwimmen. Und ich bin draufgekommen, dass eigentlich Wasser mich in den letzten Jahren immer mehr angezogen hat. Und vor allem ist es da dieses Gebirgswasser, also dieses ganz Natürliche, das also gerade frisch aus der Quelle herauskommt, das ist etwas, was mich total fasziniert und auch anzieht. Und ja, das ist einfach ein Ort, wo ich gern meine Zeit verbringe. Genau. Und im Beruf ist es so, dass man jetzt eigentlich im letzten Frühjahr gemerkt hat, wie abhängig wir eigentlich vom Wasser in der Landwirtschaft sind.
Mhm.
Es hat eine sehr lange und heiße Periode gegeben, wo die Pflanzen eigentlich schon sehr darunter gelitten haben und zum Teil auch abgestorben sind. Und jetzt darauf folgend zur Erntezeit, haben wir jetzt eine Zeit gehabt, in der es zu viel regnet eigentlich, wo wir uns wünschen würden, dass es trocken ist, dass man die Ernte gut einbringen kann, damit es nicht zu irgendwelchen Ausfällen kommt. Und da sind wir jetzt ein bisschen gefordert, auch die trockenen Tage zu finden, wo wir unsere Ernte einbringen können, damit alles gut hinhaut.
Mhm.
Genau.
Ja.
Ja, das sind so die zwei Bezugspunkte zum Wasser zum einen, und zum anderen ist es auch so, dass mir jetzt aufgefallen ist, dass in der letzten Zeit die Wasserdiskussion auch in der Öffentlichkeit ein bisschen angekommen ist. Bei uns in der Steiermark zumindest wird darüber diskutiert, ob man Wasser für den Swimmingpool besteuern soll, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind es auch die Hochwasserereignisse, die in den letzten Jahren eingetreten sind und die dann eigentlich die Siedlungsgebiete betreffen, wo man dann auch schaut und versucht, wie man dem entgegenwirken kann, genau.
Mhm.
Ich habe auch vielleicht darf ich das auch noch sagen, ich habe noch einen zweiten Beruf. Ich arbeite bei einem Biomasseheizwerk als Geschäftsführer und dort bin ich eigentlich auch vom Wasser betroffen. Es ist zwar eine Anlage zum Heizen und für Hitze, aber es steht in einem Bereich, das eigentlich im Überschwemmungsgebiet ist, das man eigentlich erst in der letzten Zeit so erkannt hat, dass das dort so ist. Und dort haben wir jetzt auch einen Hochwasserschutz errichtet, den man mobil aufstellen kann. Also falls wirklich Gefahr von Seite des Wassers droht, dass wir da uns auch ein bisschen helfen können und dass wir da vorbereitet sind. Also man sieht, Wasser ist sehr, sehr vielfältig in meinem Leben vorhanden.
Und du bist da sehr vielseitig, habe ich jetzt so das Gefühl.
Ja, ja schon. Ja, ich bin sehr vielseitig interessiert.
Ja. Darf ich da gleich nochmal kurz auf deinen persönlichen Zugang zurückkommen? Kajak fahren, hast du gesagt?
Ja.
Machst du gern? Und dieser Quell, der entspringt, also wenn Wasser ganz frisch entspringt, was fragt das auch ganz gern, weil beim persönlichen Zugang, das hat ja oft was mit Gefühlen zu tun, was es in einem auslöst, oder?
Ja,
Da, ist das bei dir auch so? Oder warum fasziniert dich das so?
Ich weiß es nicht. Also mich zieht es irrsinnig an.
Mhm.
Und ich war da, vielleicht darf ich das erzählen, einmal auf der Socha am Campingplatz mit meiner Familie und wir sind da runtergegangen zum Wasser.
Mhm.
Und es war ein heißer Tag und es war da so eine richtige tiefe Stelle und da ist das, man hat obwohl es so tief war, ganz bis zum Grund gesehen. Und es war so ein smaragdgrünes Wasser und bin dort oben gestanden am Felsen und habe mir gedacht, ich würde am liebsten jetzt runterspringen. Mhm. Es hat mich so richtig gezogen. Mhm. Und eigentlich habe ich dann den Verstand einschalten müssen, dass ich gesagt habe, das geht nicht. Das kann sein, dass du irgendwo unterspült wirst und dann bist weg. Oder aber einfach diese Schönheit und diese Unberührtheit von diesem Wasser, das hat mich total angezogen. Also.
Mhm. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, genau. Das hat so eine starke Energie, gell?
Ja, das ist so ganz was Ursprüngliches, Wasserursprung. Also ganz was Ursprüngliches und ganz was, auch was Unschuldiges. Das ist ein Wasser, das noch nichts erlebt hat oder noch nicht von Menschen beeinflusst worden ist, sagen wir mal so. Also das ist ganz was Starkes, ja. Mhm. Muss ich sagen.
Und sowas auch Klares und Reinigendes, zumindest ist das so meine Erfahrung. Ich merke das immer, wenn ich schwimmen gehe, habe ich das Gefühl, das ist jetzt ganz viel von mir abgefallen, falls jetzt wirklich irgendwie so war, dass es mal eine Zeit ist, wo man das Gefühl hat, okay, ein bisschen Leichtigkeit, tat gut, das funktioniert mit dem Wasser eigentlich recht super. Hat vielleicht auch was mit dem zu tun, zu diesem,
kann sein,
diese Energie, die man da spürt. Mhm. Okay, super. Also nutzt du für dich auch als Regeneration?
Ja, schon, Wasser. Ja. Also ich bin aber nicht nur so in Gebirgswässern unterwegs. Ich fahre bei uns, fließt die Mur vorbei in Fernitz, wo ich zu Hause bin. Mhm. Und ich verbringe dort auch, wenn es möglich ist, eine Zeit einfach nur auf der Mur und fahre ein Stück in der Natur herum, ein bisschen gegen das Wasser, ein bisschen mit dem Wasser. Und es ist immer sehr erholsam und es holt mich einfach wieder runter.
Mhm. Genau. Ja.
Das freut mich auch, dass meine Familie irgendwie so jetzt da auf dieses Boot aufgesprungen ist, wenn man so sagen darf. Ja. Und wenn wir jetzt in Urlaub fahren, dann nehmen wir meistens die Boote mit und es gibt immer irgendwo einen schönen Fluss oder einen schönen See, wo man fahren kann. Und es ist auch interessant, wie unterschiedlich diese Wässer sind. Wir waren voriges Jahr in Oberösterreich, haben die Boote mitgehabt und waren einen Tag am Attersee und den zweiten Tag am Traunsee. Mhm. Und das sind zwei Seen, die nur durch einen Berg getrennt sind und ich war erstaunt, dass die eine komplett andere Farbe haben und komplett anders wirken. Ja.
Mhm.
Genau.
Oh ja, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, weil ich bin ja aus Oberösterreich, bin ja fast dort aufgewachsen, aber nur fast, weil wir waren immer auf Urlaub dort und das hat mich auch immer fasziniert, also die Farbe.
Mhm.
Und das hat auch ein Freund von mir einmal gesagt, Wasser hat eigentlich keine Farbe, aber es gibt allem Farbe.
Ja.
Und da sieht man das dann so in der Natur, wie unterschiedlich sie das darstellt.
Mhm.
Und was das wahrscheinlich auch mit uns macht, wenn man von dieser Energie spricht. Aber du hast auch noch ganz andere Sachen erwähnt und ich habe jetzt vorher die Regeneration erwähnt. Du bist in einigen Bereichen tätig, als Landwirt, auch für die Wasserschutzbauern, für das Heizwerk.
Mhm.
So von deinem Lebensbereich, was würdest du sagen, fällt da als erstes ein, wo du für die Regeneration, weil es geht ja um Regeneration der Natur, was können wir machen, auch in Bezug auf Wasserhaushalt, Wasserkreislauf, was ist das Erste, was dir einfällt, wo du sagst, das ist dir im Leben wichtig, dass du dir dem widmest, dass du da was beitragst dazu?
Also ich glaube, dass das wichtig ist für jeden, dass er sich überlegt, was er beitragen kann, weil Wasser von uns allen genutzt wird, aber nicht so wenig und das sollte, finde ich, jeder überlegen, wie geht er mit Wasser um, wie viel braucht er jeden Tag. Und im Nachdenken darüber ist mir eigentlich eingefallen, ich habe Haus gebaut vor 25 Jahren und habe mir damals schon ein zweites Leitungssystem nur für Brauchwasser aufgebaut. Und da haben die Leute noch gesagt, wie kannst du denn so viel Geld ausgeben für sowas? Aber mir war das damals schon wichtig, dass ich sage, es gibt Bereiche im Haus, wo ich kein sauberes Trinkwasser brauche und da kann ich ruhig dieses Brauchwasser, also dieses aufgefangene Regenwasser verwenden und so auch meinen Beitrag dazu leisten, dass nicht so viel Trinkwasser verbraucht wird. Wir leben in Österreich in einem Land, wo wir das Gefühl haben, dass es unmöglich viel Trinkwasser gibt, dass das nicht versiegen kann und wo Leute nach Österreich auf Besuch kommen, um in so ein Trinkwasser zu baden, weil sie sich das nicht vorstellen können, dass es sowas gibt. Mhm. Aber es ist doch auch ein endliches Gut und es muss jeder, glaube ich, bemühen, mit diesem endlichen Gut verantwortungsvoll umzugehen.
Mhm.
Also das, genau.
Auf jeden Fall, ja. Mhm.
Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Abhängigkeit vom Wasser, das habe ich am Anfang schon gesagt, in der Landwirtschaft, wo man sie sehr schwer helfen kann, wenn das Wasser fehlt. Ja, es gibt ja Bereiche in Österreich, die auf Beregnung angewiesen sind, die dann mit Grundwasser ihre oder mit Flusswasser ihre Felder beregnen müssen, was ja nicht nur erheblicher finanzieller Aufwand da ist, aber sonst wächst dort einfach nichts oder viel zu wenig. Und so ist es auch bei mir. Also ich habe zwar keine Beregnung, aber ich muss einfach auch Sorge tragen dafür, dass der Wasserhaushalt auf meinen Feldern zurechtkommt, muss man schon fast sagen. Ja? Mhm. Auf der einen Seite, dass genug Wasser da ist, dass es wachsen kann. Auf der anderen Seite, dass der Boden auch fähig ist, Wasser aufzunehmen. Und da sind wir jetzt eigentlich schon hineingerutscht in das Thema mit den Wasserschutzbauern. Ja?
Ja.
Genau, also aus diesem Grund hat sich ja dieser Verein gegründet. Vor etlichen Jahren haben sich Bauern zusammengetan, um auch zu zeigen, was man in der Landwirtschaft in Bezug auf Boden machen kann. Weil der Boden ist eigentlich auch einer dieser Faktoren, die in diesem Wasserhaushaltsgeschehen eine große Aufgabe übernehmen kann. Mhm. Ein gesunder Boden, ein humusreicher Boden kann ein Vielfaches an Wasser aufnehmen als ein degenerierter Boden, also auf den nicht geschaut wird, wo der Humus abgeschwemmt ist oder so, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite speichert er das Wasser dann für längere Zeit und kann dann auch in Perioden, wo es nicht regnet, wieder Wasser an die Pflanzen abgeben oder ihnen zur Verfügung stellen.
Mhm. Genau. Da darf ich jetzt gleich was nachfragen, weil Humus ist so ein Begriff, den verwenden viele.
Ja.
Aber jetzt wirklich zu erklären, was ist Humus eigentlich? Das würde mich jetzt wirklich einmal interessieren.
Das würde dich interessieren. Ich muss da jetzt auch ein bisschen nachdenken, wie ich das jetzt definiere. Ich bin ja Praktiker und kein Theoretiker. Also ich gehe täglich mit Humus um. Gell?
Ja,
aber
genau.
Jetzt das zu erklären, was Humus ist. Humus ist einmal die oberste Schicht des Bodens.
Mhm.
Und es ist eine lebendige Schicht. Das heißt, der Humus besteht nicht nur aus Gesteinsteilen, aus Erde, sondern auch aus den ganzen Tieren und aus den Pflanzen, die darin leben, und Pflanzenreststoffen. Also es ist eigentlich ein lebendiger Teil des Bodens. Ja.
Mhm. Ja.
Ein sehr lebendiger und sehr wichtiger Teil. Es ist nur eine ganz dünne Schicht, man kann es ein bisschen vergleichen mit unserer Haut. Ja, sie schützt den Boden, sie stellt ganz viel zur Verfügung. Und es ist auch wichtig, dass wir drauf schauen, weil es ein Teil ist, der sehr, sehr sensibel ist. Ja. Und ich habe früher gesagt, ich muss auch schauen, dass ich für meinen Boden was tue. Und das ist eigentlich, dass man für den Humus was tut. Ja? Dass der Humus auf meinen landwirtschaftlichen Flächen vorhanden ist, gedeihen kann, vielleicht sogar zunimmt.
Mhm.
Es ist ja, auf der einen Seite ist die konventionelle Landwirtschaft manchmal und auf der anderen Seite die biologische Landwirtschaft. Und dieses Humusgeschehen, die biologische Landwirtschaft ist davon abhängig, dass sie den Humus hat, weil sie nur damit eigentlich produzieren kann. Das ist der Nährstoffspeicher, der Wasserspeicher, der Halt für die Pflanzen. Und im konventionellen Bereich vergisst man manchmal drauf, weil man mit technischen Hilfsmitteln das überspielen kann, aber nur eine gewisse Zeit, weil der Humus nimmt ab, wenn man sich nicht um ihn kümmert, wenn man den Boden nicht mit Pflanzen füttert, wenn man die Tiere nicht unterstützt, die da drinnen leben, ja. Der Biobauer muss das machen, sonst da wächst gar nichts. Und der konventionelle Bauer sollte was machen, denn sonst geht es ihm auch nicht gut. Denn wenn der Humus abnimmt, kann der Boden weniger Wasser aufnehmen, weniger Wasser speichern und im Zuge dann auch den Pflanzen zur Verfügung stellen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, bei Starkregenereignissen wird die oberste Schicht da abgeschwemmt. Und das ist auch der Humus, der geht dann unwiederbringlich verloren. Und wenn man beim Humus spricht vom Verlorengehen oder von weniger werden. Also der Humus, wenn man nichts macht, baut sie einfach ab mit der Zeit. Also das dauert, manchmal kann es ganz schnell gehen bei Abschwemmungsereignissen, aber wenn man auch nur mit Mineraldünger zum Beispiel arbeitet, dann baut sie der in 30 Jahren um 1, 2, 3% ab.
Mhm.
Und um ihn aufzubauen, dauert es auch so lang. Das heißt, das ist auch nicht ein Ereignis, wo man sich dann vornimmt, ja, und jetzt mache ich was für einen Humus und in 2 Jahren ist das wieder gut, sondern das dauert dann auch Jahrzehnte, bis man das wieder aufgebaut hat.
Mhm.
Und das, ja, muss einem auch bewusst sein. Und wenn wir beim Bewusstsein sind, die Wasserschutzbauern haben sich jetzt zum Ziel gesetzt, dieses Bewusstsein zu verstärken, also dieses Bewusstsein für den Boden.
Ja.
Genau. Auf der einen Seite für die Bevölkerung, dass die Bevölkerung oder der normale Mann von der Straße, wie man so schön sagt, dann auch weiß, was in der Landwirtschaft passiert, was im Boden passiert, wo die Lebensmittel herkommen, was Biodiversität ist, was Humus ist. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch die Landwirte zu informieren, dass es wichtig ist, auf den Boden zu schauen und einen zukunftsfitten Boden sich zu erarbeiten oder daran zu arbeiten, so einen zu haben. Genau.
Mhm. Ja. Ja, und danke für die Erklärung. Deswegen frage ich ja gerne einen Praktiker, weil das ist ja so, dann schon. Das ist ja genau das. Da erfahrt man dann gleich ein bisschen mehr, was man eigentlich machen kann und wie der Zugang sein kann. Und ich habe ja auch. Deswegen freue ich mich so, dass du da bist, weil ich spaziere ja manchmal durch Fernitz und ich habe dich auch schon des Öfteren gesehen mit Schülern, Volksschülern und du hast ihnen da beim Boden was erklärt oder ich habe geschaut, wie die Pflanzen wachsen. Das kannst du besser erklären, was ihr da dann alles macht. Und das hat schon auch was mit den Wasserschutzbauern zu tun, weil ihr ja auch diesen Bildungsauftrag habt, oder?
Genau, ja. Also die Wasserschutzbauern haben eben diesen Bildungsauftrag auch in ihren Statuten drinnen. Wir versuchen da eben mit Gemeinden zusammen, mit Schulen zusammen Projekte auf die Beine zu stellen, um eben das Wissen zum Thema Boden, Wasser, Humus zu erhöhen. Und da gibt es viele Sachen. Es gibt da so Schautafelwege entlang von der Au. Oder ein sehr schönes Projekt, das wir gemacht haben, war, wir haben so eine Art Terrarium gemacht, also so einen Glaskasten. Mhm. Und ich habe den mit dem Boden befüllt, der bei uns also typisch ist. Also der Glaskasten ist ungefähr einen Meter hoch. Und da ist halt dann die unterste Schicht mit Schotter und inzwischen ist dann die Erde und obendrauf ist dann noch die Humusschicht. Und man kann das also anschauen und dann haben wir diesen Glaskasten bei der Schule im Eingangsbereich aufgestellt und haben dann mit den Schülern gemeinsam oben ganz ein Saatbeet bereitet und verschiedene Samen eingesät und das dann abgesteckt und schön beschriftet. Und die Schüler haben dann auf der einen Seite schauen können, was wächst an der Oberfläche. Mhm. Und auf der zweiten Seite, nachdem das ein Glaskasten ist, sieht man auch, wie die Wurzeln dann runterwachsen und wie weit sie runterwachsen. Mhm. Das ist quasi so diese zweite Dimension zu beobachten. Genau, was machen die Wurzeln im Boden eigentlich oder was passiert alles im Boden? Man sieht dann auch die Tiere, die im Boden drinnen sind, in den Hohlräumen und so weiter.
Mhm.
Genau.
Das heißt, das wäre in der Volksschule in Fernitz zu sehen, oder?
In der Volksschule,
genau.
Mit der Volksschule haben wir das gemacht.
Mhm.
Aber natürlich können auch nicht die Landwirte so viel Bildungsarbeit leisten, sondern die Wasserschutzbauern arbeiten da mit dem Umweltbildungszentrum zusammen, die da eigene Projekte haben und in den Schulen das dann auch den Schülern nahebringen, dieses Thema.
Mhm.
Genau.
Das heißt, es geht da wirklich um den Aufbau von einem Netzwerk von Kooperationen, dass dieses Thema sich immer weiter verbreitet.
Genau, ja.
Mhm.
Es ist jetzt im Moment einfach auch wichtig, dass dieses Thema wieder verbreitet wird. Vor zwei Generationen war das gar kein Thema, weil jeder eigentlich irgendwo einen Bezug gehabt hat zur Landwirtschaft, einen Bezug gehabt hat zum Boden, einen Bezug zur Pflanzenproduktion, wie man im Garten was macht oder so, aber es ist in letzter Zeit doch verloren gegangen, muss man sagen. Also es ist für die Schüler nicht mehr selbstverständlich, wo die Pflanzen herkommen, wie ein Erdapfel wächst zum Beispiel.
Mhm.
Und solche Sachen. Deswegen ist es auch wichtig, dieses Thema wieder zu den Schülern zu bringen.
Mhm.
Oder zu den Kindern zu bringen, genau.
Ja, dass man das wieder auffrischt.
Genau, es ist einfach verloren gegangen und es gehört zu uns Menschen irgendwo dazu, dass wir wissen, wie wächst was, dass man vielleicht einmal das Erlebnis hat, in der Erde zu graben oder was einzusetzen, das zu beobachten, wie das wächst und es dann zu ernten, abzuwaschen, zu genießen.
Mhm.
Genau.
Ja, das und dieser Reichtum, den wir eigentlich in der Natur haben, gell?
Mhm.
Dieses Bewusstsein zu schaffen, aber auch das Bewusstsein, glaube ich, dass es doch ein sehr komplexes Thema ist und dass es auch nur funktioniert, wenn viele Bereiche sozusagen zusammenhelfen. Also deswegen ja auch Kooperationen. Weil, also zumindest habe ich jetzt so das Gefühl auch bei den Wasserschutzbauern und auch ganz allgemein, natürlich haben Landwirte da jetzt gerade sehr viel Verantwortung auch. Und es kann aber auch nicht nur von Landwirten getragen werden, oder? Die Verantwortung, die wir da eigentlich jetzt gerade haben, dass wir wieder mehr auf den Boden schauen, dass wir den Wasserhaushalt, Wasserkreislauf mehr wieder sozusagen an natürliche Ursprünge bringen, kann man das so sagen? Oder wieder zum natürlichen Kreislauf zurück?
Ja, zum natürlichen Kreislauf zurück ist immer ein bisschen schwierig,
ja,
weil wir Menschen immer noch vororientiert sind.
Ja, das genau. Ist gut. Da machen wir jetzt auch ein bisschen schwer aber, mit dem Wort. Aber,
genau,
ja.
Aber einfach auch Bewusstsein schaffen ist schon einmal wichtig, weil mit jeder Entscheidung, die wir jeden Tag treffen, bewegen wir irgendwas. Ja?
Also ja.
Es wirkt sich irgendwie aus. Und je mehr wir über den Boden wissen oder über die Natur wissen oder über die Pflanzen wissen, das ändert dann auch unser Verhalten. Und da können wir jeden Tag irgendwelche kleinen Dinge dazu beitragen, dass es in eine gute Richtung geht.
Mhm.
Genau. Und wenn es da um die Verantwortung geht bei den Bauern, natürlich sind die Bauern diejenigen, die die Felder bewirtschaften, auf den Boden schauen, die Wiesen nutzen und so weiter. Aber es gibt natürlich auch, gibt auch andere, die den Boden nutzen, ob das der Bau ist, ob das die Straßen sind, die einfach auch viel Boden verbrauchen. Beziehungsweise auch andere, die beeinträchtigt sind, wenn irgendwas nicht hinhaut. Also wenn man da zum Beispiel an ein Starkregenereignis denkt und in einer Hanglage viel Wasser runterkommt, dieses Wasser kann vom Boden nicht aufgenommen werden. Es wird abgeschwemmt, es landet unten im Straßengraben, es landet auf der Straße, es landet vielleicht in einem Haus.
Mhm.
Da denkt man sich, da gibt es dann viele, die da beeinflusst sind von diesem Ereignis. Und dann, wenn man dann wirklich betroffen ist von sowas, dann fängt man zum Überlegen an, hoppala, wo kommt das her, warum ist das so, warum ist es nicht besser, zum Beispiel. Und aus diesem Grund sind auch einige Gemeinden jetzt da Mitglieder der Wasserschutzbauern geworden, weil sie gesehen haben, hoppala, wir sind da beeinträchtigt von diesen Schlammmuren, die da runterkommen. Können wir nicht die Bauern unterstützen und ihnen helfen oder ihnen abgelten, dass sie irgendwelche Maßnahmen setzen, dass nicht so viel Wasser runterkommt, dass sie in ihren Boden investieren, weil Humusaufbau kostet ja auch Geld. Ja?
Mhm.
Und es ist schön, dass sich einige Gemeinden da bereit erklärt haben, die Bauern zu unterstützen und zu sagen, hoppala, macht es mehr Begrünungen zum Beispiel, dass der Boden nicht brach und nackt da liegt, sondern dass das ganze Jahr was wächst. Wenn was wächst, halten die Pflanzen den Boden auch fest.
Mhm.
Genau. Und die Gemeinde hat den Vorteil, dass sie sagt, dass sie sagen kann, bei uns kommt jetzt der Schlamm nicht über die Straßen runter und füllt den Straßengraben, den wir dann wieder mit Baggern oder mit anderen Mitteln leer machen müssen. Wir müssen nicht die Straße reinigen oder wir haben vielleicht keine Schäden bei Häusern, wo das dann vielleicht in den Keller reinrinnt oder in irgendwo andere Schäden bei den Häusern macht, genau.
Mhm. Ja, und das heißt, wenn man als Gemeinde da Interesse hat, dann kann man sich bei den Wasserschutzbauern melden und oder wenn.
Genau, ja. Also angedacht wurde das Projekt ja für die ganze Steiermark einmal.
Mhm.
Aber irgendwie hat es sich jetzt auch so herauskristallisiert, dass es jetzt so in Graz Umgebung und ein bisschen Leibnitz im Moment geblieben ist. Das hat auch damit den Grund, dass keine Fördermittel im Moment da sind, dass man als Verein da besonders viel machen kann. Also in den Anfangsjahren hat es da eigentlich ein bisschen mehr Geld gegeben, auch von Regionalentwicklung. Und man merkt dann auch schon als Verein, dass man, sobald es wenig Geld gibt, dass man weniger machen kann. Es sind zwar alle sehr motiviert dabei, muss man sagen, aber es gibt dann halt einfach auch weniger Aktionsmöglichkeiten.
Ja. Du hast jetzt die Gemeinden erwähnt, es sind einige Gemeinden auch bei den Wasserschutzbauern jetzt dabei und unterstützen sozusagen die Landwirte.
Ja.
Du hast aber auch vorher schon was Interessantes erwähnt, nämlich mit jeder einzelnen Entscheidung eigentlich, weil oft hat man das Gefühl, für viele stellt sich das so dar, die Politik ist verantwortlich für gewisse Dinge, da wird entschieden und das ist es. Dass Politik aber in einem ganz anderen Bereich abläuft, nämlich in der Entscheidung von jedem Einzelnen in jedem Moment eigentlich. Mhm. Auf das wollte ich nur kurz eingehen. Da bin ich froh, dass du das auch erwähnt hast. Und man da wirklich sehr viel tun kann. Und wenn ich jetzt sage, es hat jemand einen Bildungsauftrag oder jemand hat ein Wissen und würde es weitergeben oder jemand hat eine gewisse Erfahrung und würde es weitergeben, dann denke ich mal, ist das ja eigentlich schon sehr, sehr viel, was man machen kann. Ja, das ist ja auch mit der Grund, warum wir da jetzt sitzen.
Genau.
Ja, genau. Aber du hast vorher auch noch was anderes erwähnt, nämlich der Hochwasserschutz. Du hast gesagt, mobiler Hochwasserschutz.
Ja, genau. Ja.
Ja. Beim
Biomasseheizwerk.
Ja.
Genau.
Wie funktioniert sowas? Wie kann man sich das vorstellen? Weil da geht es um, also da ist ja ein sehr hohes Grundwasser, oder?
Deswegen in diesem Bereich ist es so, dass wir dort eine Beckenlage haben und wenn der örtliche Bach übergeht, dann rinnt das Wasser in dieses Becken hinein und der Abfluss von dem Becken ist kleiner als dieser Zufluss. Und jetzt steigt in diesem Becken das Wasser langsam an und kann dort einen Stand bis zu, wie gesagt, ein Dreiviertel Meter erreichen im Worst Case. Ja. Das haben wir noch nicht gehabt, aber wir haben im Jahr 2009 schon einmal ein Hochwasser gehabt bei uns im Heizwerk. Das haben wir im Büro 10 cm Wasser gehabt. Boah. Und auch im Heizwerk selber, also beim Kessel und bei der Technikanlage. Und wir haben dann halt schnell die Computer hochgestellt und solche Sachen gemacht, dass er versucht, das Möglichste zu machen, aber man ist da eigentlich machtlos, weil man sieht, das Wasser steigt Zentimeter für Zentimeter und man kann eigentlich nur zuschauen und warten, bis es wieder zurückgeht. Ja, und es ist ein Ohnmachtsgefühl, das nicht besonders toll ist, muss ich ehrlich sagen. Ja. Und das haben wir uns zu Herzen genommen und haben geschaut, was können wir machen, um zumindest die wesentlichen Sachen zu schützen. Ja. Also dieses Heizwerk versorgt fast 500 Wohneinheiten. Und da hat man natürlich auch eine Verantwortung diesen gegenüber, dass man da einfach eine Sicherheit gewähren kann. Ja. Genau. Und da haben wir jetzt im letzten Jahr in einen Hochwasserschutz investiert, dass man einfach um die Technikgebäude herum quasi eine dichte Wand errichtet haben, die eben aber mobil ist. Man kann die aufstellen oder man kann sie auch wieder entfernen. Also, und das dürfte in einer halben Stunde ist das aufgestellt. Also wenn man sieht, hoppala, es kommt so ein größeres Ereignis, dann kann man das geschwind installieren und ist dann einmal im Groben geschützt. Genau.
Ah ja, das ist dann schon eine Erleichterung, weil da wird man dann wirklich auf die Kraft vom Wasser hingewiesen, gell? Also da muss
ja,
man sich dann...
Ja, man kann da nichts machen, ja.
Ja, dem einfach was Neues überlegen, was man, wie man sich schützen kann. Aber ich finde das mit der Wand, dass die mobil ist, das finde ich sehr, sehr interessant. Muss man mal anschauen.
Ja, es gibt, man kann da im Internet schauen, da gibt es verschiedene Lösungen und wir haben für uns eine eigene gefunden.
Also da gibt es mittlerweile schon sehr viele Lösungen.
Ja, gibt es viele Lösungen, ja. Also man hört sie immer wieder, dass es größere Umweltereignisse gibt. Also voriges Jahr in Niederösterreich oder...
Ja.
Und da gibt es dann schon Lösungen.
Ja, sehr gut. Und was würdest du sagen, wenn jetzt wirklich jemand sagt, ich würde mich da gern näher informieren, einbringen, wir werden Informationen beim Podcast, also habt ihr eine Website von den Wasserschutzbauern?
Ja, natürlich gibt es eine Website,
Super.
Das ist www.wasserschutzbauern.at.
Ja, super. Ganz einfach. Weil das sind ja jetzt Bereiche, die nicht direkt was miteinander zu tun haben, in denen du tätig bist, aber trotzdem letzten Endes dein Wissen über die Natur ist eigentlich das, was die Verbindung zwischen deinen Tätigkeitsbereichen, oder? Oder was würdest du sagen? Oder was ist da das Verbindende? Ich bin jetzt deswegen noch einmal auf die Wasserschutzbauern zu sprechen gekommen, weil ich denke, dieses verbindende Element Wasser, du hast schon bewusst zuerst gesagt, du bist in einem Heizwerk auch tätig, du bist als Landwirt mit der Erde sehr stark verbunden. Dann gibt es natürlich noch den Wind, die Luft, die natürlich auch sehr viel dazu beiträgt, zum Kreislauf in der Natur. Aber was würdest du sagen, macht dann dich aus, dass du in diesen Bereichen so gut wirken kannst, wie du wirkst? Ist es deine Naturverbundenheit?
Ich glaube, es ist einfach mein persönliches Interesse.
Ja.
Dann sind es vielleicht auch die Kinder. Also meine Kinder kommen jetzt aus dem Schulalter heraus, aber in den letzten 10 Jahren sind sie eben in der Schule gewesen und dann hat man einen Zugang zu den Schulen, zu den Lehrern, zu den Direktoren, wo man einfach dann auch ins Gespräch kommt und das eine oder das andere machen kann. Und ich glaube, dass da Information ganz wichtig ist. Und ja, auch mein Interesse, die Natürlichkeit des Bodens vielleicht auch zu erhalten, zu fördern. Und da auch dieses Element Wasser, das da ganz viel bewirken kann, auf der einen Seite, um diese Bodenfruchtbarkeit zu fördern, beziehungsweise auch dann die Funktion des Bodens, den Wasserhaushalt zu regeln. Ja, es geht so ineinander über eigentlich. Ja. Und wenn man jeden Tag draußen arbeitet, dann sieht man einmal das und einmal das, dann denkt man sich, hoppala, ist das vielleicht ein Hebel, wo man was machen kann. Und wenn man sich dann ein bisschen interessiert, dann sieht man, dass es eigentlich auch schon viele Initiativen gibt in verschiedenen Bereichen. Also die Wasserschutzbauern sind ja nur eine von diesen Initiativen. Es gibt die Ökoregion Kaindorf mit dem Projekt Humus Plus, also die sie da verschrieben haben, den Humusaufbau zu fördern. Ja. Und Das ist natürlich auch eine gute Idee, andere daran teilhaben zu lassen, indem sie die Möglichkeit haben, solche Humuszertifikate zu kaufen, um die CO2-Bilanz ihrer Firma, ihrer Tätigkeit zu verbessern. Das habe ich früher vielleicht vergessen zu sagen. Wir überlegen uns ja ständig, wo wir das CO2 hinbringen können, dass wir zu viel produzieren oder dass wir zu viel ausstoßen im Moment durch den Verkehr, durch die Industrie, durch unser tägliches Verhalten. Und der Humus ist eine CO2-Senke. Das heißt, Humus kann CO2 speichern und das in großem Maße. Genau. Und das ist auch interessant eigentlich. Ja. Das kostet nichts und ist eine gute Möglichkeit, wo man CO2 unterbringen kann. So, nicht nur unterbringen, sondern sinnvoll einsetzen kann.
Und das ist jetzt noch ein wichtiger Punkt, weil das ist mir ja auch immer wichtig, dass man auch kurz den Hörern Ideen mitgeben, was man noch alles machen kann.
Ja.
Dass man einen Beitrag leistet, jetzt zum Beispiel für den Humusaufbau oder CO2. Speicher schaffen? Habe ich das dann richtig gesagt? So, nein, das ist kein Speicher. Doch, du hast schon gesagt,
das
Speicher.
Nein, es ist ein Kohlenstoffspeicher, weil der Humus besteht aus CO2 ist ja ein Kohlenstoffprodukt eigentlich.
Ja.
Und dieser Kohlenstoff kann im Boden gespeichert werden, ja.
Okay, Kohlenstoff.
Also nicht nur im Boden, sondern der Humus. Humus braucht Kohlenstoff und Stickstoff, damit er sich bilden kann, sozusagen. Genau.
Okay. Sehr interessant.
Ja.
Ja. Aber wen würde das jetzt zum Beispiel betreffen, diese Zertifikate? Wer kann solche Zertifikate kaufen?
Also im Moment ist es so, dass ganz viele Firmen daran interessiert sind, diese Zertifikate zu kaufen und eigentlich noch die Bauern fehlen, die diese Humusaufbauarbeit leisten. Ja? Und da bei diesem Projekt mitmachen. Es wird natürlich bezahlt für den Landwirt. Ich habe damals auch mitgemacht. Oder ich bin immer noch dabei bei diesem Projekt und habe meine Flächen da eingebracht und bin bestrebt, meinen Humusgehalt zu steigern und damit CO2 zu binden im Boden und kriege dafür ein Geld.
Ja.
Und für mich war aber nicht das Geld das Ausschlaggebende, daran teilzunehmen, sondern einfach das Interesse, den Humusgehalt zu steigern. Einfach auch die Auseinandersetzung damit, wie ist das möglich. Das ist ja, man muss da ja, viel Hirnschmalz und viel Zeit investieren, damit man einen Humusgehalt steigern kann. Das ist nicht, ich habe früher gesagt, das ist nicht was von heute auf morgen geht, sondern das dauert Jahrzehnte und man sieht da erst sehr langsam, wenn man da Fortschritte macht. Ja. Genau. Und da wollte ich mich einfach damit auseinandersetzen, mein Wissen verbessern und meinen Boden verbessern. Und für mich ist dann diese finanzielle Abgeltung dafür oder das Geld, das man dafür kriegt, eigentlich eine Abgeltung für diese Arbeit, die ich da erstens hineinstecke. Und es ist ja nicht nur Arbeit, man schaut sich den Boden da eigentlich sehr, sehr genau an. Es gibt da ganz genaue Bodenuntersuchungen, jetzt nur diese grobe, die Landwirte normal machen über Phosphor, Kali oder Magnesium, sondern es wird ganz genau auch in den Spurenelementenbereich hineingeschaut und wird geschaut, hoppala, ist der Boden im Gleichgewicht oder fehlt dem etwas? Weil wenn dem Boden was fehlt, dann kann er sich ja nicht weiterentwickeln. Der steht dann dort irgendwo an. Ja? Und es sind oft irgendwelche Spurenelemente oder Stoffe, an die man sonst gar nicht so denkt im normalen Bereich. Genau, und die man dann kauft und ausbringt und wo man dann einfach merkt, jetzt wird der Boden reaktionsfreudiger. Es sind mehr Regenwürmer da, es sind mehr verschiedenste Sachen. Man sieht, er wird lockerer, er wird krümeliger. Genau, und da setzt man dann auch Geld dafür ein und es ist dann auch legitim, dass man was dafür bekommt. Ja.
Ja.
Genau, und für Firmen, die sagen, wir müssen unsere CO2-Bilanz ein bisschen verbessern, wir möchten vielleicht auch was beitragen oder wir müssen was beitragen, es gibt ja da gesetzliche Vorgaben, ist es eine Möglichkeit, also diesen Vorgaben nachzukommen und da was zu tun, genau. Und das, ich bin zwar nicht vom Verein Humus Plus irgendwie, aber ich möchte trotzdem auch alle Landwirte ansprechen, die jetzt vielleicht zuhören und sie einfach motivieren, da was zu machen, weil es, glaube ich, eine Win-Win-Situation ist. Ja. Es ist für uns Landwirte wichtig, dass wir einen gesunden, klimafitten, zukunftsfitten Boden haben. Und für mich ist dieser Humusgehalt ein Zeichen oder eine, ja, etwas, woran man erkennt, ob der Boden klimafit ist. Mhm. Und ich merke schon jetzt einen Unterschied. Also wir sprechen ständig von Klimaveränderung. Das Klima wird sich wahrscheinlich immer verändert haben, aber es gibt jährlich Herausforderungen für uns als Landwirte und für unsere Böden. Mhm. Und ich sehe einfach schon, dass diese Arbeit, die ich jetzt, ich denke, seit 10 Jahren mache, also schon Früchte bringt, ja, oder Früchte trägt, mhm. dass man einen Unterschied sieht, ob in einen Boden hinein investiert worden ist oder ob einfach nur dem Boden ständig nur die Ernte genommen wird und es wird nichts hinein investiert. Ja. Und ich sehe das dann oft bei benachbarten Flächen, wenn ich über meine Felder fahre, die sind alle irgendwie so verstreut und jedes Feld hat seine eigenen Herausforderungen, Bodenverhältnisse, Wasserverhältnisse. Und wenn man dann das manchmal mit dem benachbarten Feld vergleicht und denkt man, warum wächst es bei mir besser
ja.
als daneben. Ja? Und dann denke ich mir, schau, vielleicht ist es doch, dass du in den letzten 10 Jahren was gemacht hast und dass du dich bemühst und genau.
Ja.
Also das sieht man auch schon mit freiem Auge. Natürlich schauen wir dann auch in den Boden hinein, wir nehmen den Spaten und schauen einfach so mal so 20 Zentimeter in den Boden hinein, wie schaut es dort aus und passt alles, können wir irgendwie reagieren. Genau.
Mhm. Ja, es ist schön, dass du jetzt sagst, 10 Jahre. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das schon ein bisschen Geduld braucht.
Oder nein, das braucht schon Geduld. Das ist nichts, was man so von jetzt auf gleich irgendwie ändern kann. Zum Beispiel sagt, ich mag das jetzt machen und dann kauft man was, gibt es hin und dann ist alles besser. Das ist es nicht. Nein, das ist einfach eine geduldige, lange Aufbauarbeit und das muss einem auch bewusst sein.
Ja.
Und aber es ist etwas, was sich auszahlt und was ich glaube, dass es notwendig ist, weil um das wäre man nicht herumkommen, wenn wir klimafitte Böden haben wollen. Und man spricht ja immer von Klimawandelanpassung, ja, und das ist eigentlich das Thema. Ja.
Ja.
Das Klima verändert sich und wir müssen uns dieser Veränderung irgendwie stellen, weil das Klima verändert sich ja langsam, der Boden verändert sich langsam, es geht alles langsam, aber wenn man nie was macht, dann ist einmal die Veränderung so groß, dass man vielleicht nicht mehr diesen Schritt drüber schafft.
Ja.
Genau, und deswegen ist es wichtig, dass man bei Zeiten anfängt.
Ja.
Genau.
Mhm. Ja, und du hast das auch, also dieses Bewusstsein dafür, rechtzeitig anfangen oder einfach wirklich schauen uns ja auf das einlassen und es gibt auch diese Kooperationen und Möglichkeiten, wirklich Partner zu finden jetzt oder jemanden, der investiert. Wie kann man da am besten vorgehen, wenn jetzt das jemand hört und sagt, ich hätte jetzt doch schon Interesse?
Sowas zu machen?
Ja.
Ja. Also dieses Humus Plus ist, da kann jeder Landwirt mitmachen. Also das findet man, heutzutage findet man alles im Internet, ja.
Ja.
Also vor 10 Jahren war es vielleicht, hat es das auch schon gegeben, ja. Aber einfach dort nachschauen oder am besten dort nachschauen.
Ja, wenn sie dort also, informieren.
Genau. Ökoregion Kaindorf.
Ja.
Humus Plus.
Ja.
Genau.
Weil ich denke mal, selbst wenn das jetzt nicht direkt miteinander verbunden ist, ist die Intention die gleiche. Selbst wenn
natürlich,
ihr nicht, weil ihr ja im Grunde ein Zusammenschluss von Landwirten auch seid. Und ich denke mal, je mehr dieses Feld wächst, ich nenne es jetzt einfach mal Feld, an Menschen, die da was bewirken wollen und je mehr Möglichkeiten wir haben, dass wir uns vernetzen, umso besser.
Umso besser. Ja. Also das ist ja nicht nur so, dass es in der Steiermark gibt, das gibt es ja österreichweit, das gibt es europaweit, das gibt es weltweit, diese Initiativen, die da starten. Ja, weil es sind oft halt nur wenige, die da mitmachen. Es wäre einfach auch schön, wenn sie mehr dafür interessieren würden, in diese Richtung zu schauen, in diese Richtung zu gehen, in diese Richtung zu arbeiten. Ja? Genau. Aber diese Initiativen gibt es überall. Also.
Ja, und das ist, wenn man die gleiche Intention hat, das ist schon super, wenn man da dann noch mehr Möglichkeiten hat, die man angeben kann, wohin man sie wenden kann, wo man Informationen kriegt. Ich war jetzt, weil du gesagt hast, weltweit, ich war in Irland und da hat mir jemand gesagt, die ist von Deutschland ausgewandert nach Irland, hat gesagt, das Wasser kostet nichts. Also zumindest dort in dem Gebiet, wo sie gewohnt hat, ob das jetzt in ganz Irland so ist, weil mich einfach interessiert hat, was dann die Wohnkosten dort sind.
Ja.
Und man redet ja dann oft von Betriebskosten und es ist in Irland dann doch so, dass sie dort, wo sie wohnt, fürs Wasser gar nichts zahlt.
Mhm.
Das hat mich dann schon auch wieder erstaunt, weil wenn man jetzt als Österreicher in ein Land kommt, wo man dann das Gefühl hat, das ist ein Land, die gehen irgendwie ähnlich damit um oder haben überhaupt noch immer das Gefühl, sie haben so viel davon, dass sie sozusagen für das Trinkwasser gar nichts verrechnen.
Ja. Ja. Das ist das eine, was du sagst. Mir ist wieder untergekommen, da hat mir jemand erzählt, ich weiß aber jetzt nicht, von welchem Land das war. Ich weiß es nicht, aber dass dort sogar das Wasser, das man aus dem eigenen Brunnen bezieht, dass dafür Abgabe bezahlt werden muss. Also das sind in Österreich zum Beispiel nicht. Also es gibt ja das öffentliche Wassernetz, wo man einfach das fürs Wasser was bezahlt. Aber wenn man einen hauseigenen oder einen betriebseigenen Brunnen hat, kann man dort eigentlich das Wasser fördern, ohne was dafür zu bezahlen. Und es gibt auch Länder, wo für dieses Wasser auch eine Abgabe bezahlt werden muss, die gar nicht so gering ist. Und das hängt einfach damit zusammen, glaube ich, wie verfügbar ist das Wasser. In Irland wird in dem Bereich das Wasser einfach so verfügbar sein, dass es ganz, dass es gar nichts ausmacht, wenn es nichts kostet. Und in dem zweiten, was ich da erwähnt habe, wird es einfach so sein, dass auch das Grundwasser oder das Wasser, ich weiß nicht, wo es dort herkommt, wird schon Grundwasser sein, auch nur begrenzt verfügbar ist. Ja.
Ja.
Und dass man dann einfach auch drauf schauen muss, wie, ja, dass drauf geschaut wird, ja, dass verantwortungsvoll damit umgegangen wird. Wir haben jetzt das Thema Grundwasser haben wir halt noch gar nicht gehabt.
Nein, ich habe es nur mal kurz erwähnt, jetzt im Zusammenhang mit, ob es mit dem Grundwasserspiegel zu tun hat, dass jetzt, wenn man in einem Hochwassergebiet ist, ob das was mit dem Grundwasserspiegel zu tun hat.
Eigentlich nicht, aber vielleicht, ich mag vielleicht nur kurz zum Grundwasser aber sagen, weil es mich auch beschäftigt.
Ja, bitte.
Also auf der einen Seite habe ich einen betriebseigenen Brunnen und beziehe mein Wasser im Haus und am Hof aus dem örtlichen Grundwasser. Und wir haben keinen Pool und deswegen gehen wir manchmal schwimmen. Und bei uns in der Nähe gibt es so Schotterteiche. Und dort schwimmen wir eigentlich im Grundwasser. Also, und es ist auch interessant, dann dort zu beobachten, wie hoch ist das Grundwasser gerade. Und im letzten Jahr ist es so gewesen, dass es eigentlich so hoch war wie schon lange nicht. Und heuer hat es mich irgendwie fast geschreckt, weil es 1,5 Meter tiefer war. Also dort in dem Bereich zumindest. Ja,
ja, das ist...
Ja.
Wow.
Ich denke mir nur, uns geht es eigentlich gut, dass wir im Grundwasser schwimmen können.
Sehr, ja.
Also, dass unser Grundwasser eigentlich so gut ist oder dass es auch so viel davon gibt, dass wir einfach drinnen schwimmen können.
Ja.
Und ich denke mir da, das ist auch vielleicht eine kleine Entscheidung oder so, aber wie gehe ich auch mit dem Grundwasser um, wenn ich da beim Schwimmen bin? Schaue ich drauf, dass das so bleibt, wie es ist, oder ist mir das egal? Oder ist es mir überhaupt bewusst, dass das Trinkwasser ist, das die Nachbarn vielleicht trinken? Ja?
Ja, ja.
Weil daneben sind Häuser und die haben vielleicht auch einen Brunnen und dort, sie entnehmen dann dort das Grundwasser, in dem wir gerade geschwommen sind.
Ja.
Genau.
Ja, das ist schon sehr speziell. Weil ja doch viele dann, glaube ich, das Gefühl haben, dass diese, wenn man jetzt einen Schotterteich hat oder wo man halt schwimmen gehen kann, dass die Wasserqualität unterschiedlich ausschaut. Aber letzten Endes ist es ja nur eine Instandhaltungsfrage, oder? Von diesem Bereich, wo man schwimmen geht, ob man oder warum gibt es dann doch Unterschiede von der Wasserqualität her, jetzt nur fürs Auge? Weil es ist ja nur fürs Auge, oder? Die Wasserqualität. Weil manche denken, das schaut jetzt dunkler aus, darum ist es nicht so rein, aber dass es doch alles unser Trinkwasser ist.
Wie soll ich sagen? Ich glaube, es ist schon alles unser Trinkwasser, nur in einem Bereich, also in einem Badebereich oder Schotter, wenn ich an einen Schotterteich denke, wo ganz viel Badebetrieb ist, ist natürlich das Wasser schon ein bisschen stärker belastet,
ja,
oder stärker verändert, als das, wenn es dann in den Grundwasserkörper hineingeht. Ja.
Ja.
Und der Grundwasserkörper reinigt dann das Wasser auch wieder, also wenn es aus dem Teich rausgeht. Ich bin da jetzt nicht der Spezialist dafür, gell?
Nein, nein.
Aber da funktioniert dann die Reinigungsfunktion schon ein bisschen. Aber dadurch, dass das Wasser dort an der Oberfläche ist und nicht mit Erde bedeckt ist oder so, dann ist es natürlich auch anfälliger. Also wenn dann irgendwelche Stoffe dort ins Wasser reinkommen, es ist ja nicht nur unser Sonnenmilch oder sonst irgendwas, sondern da kommen ja ganz viel Pollen und Staub und ganz viele Sachen ins Wasser und dann wachsen die Algen zum Beispiel, wenn dann die Temperatur zu hoch wird, dass das Wasser dann ja an der Oberfläche ist, steigt ja die Temperatur. Das Grundwasser hat ja eigentlich eine konstante Temperatur von 8 bis 10 Grad. Und dort in diesem Bade-Schotterteich-Bereich ist das Wasser natürlich auch viel, ich mag sagen, vielleicht verletzlicher oder beeinflussbarer, als wenn es unter der Erde ist, geschützt vom Boden. Und ja, Also es ist ein verletzlicher Bereich eigentlich unseres Grundwassers, auf den wir dort in dem Bereich auch schauen sollten, damit es ihm, ja, damit es nicht zu sehr belastet wird. Genau.
Ja, da bin ich jetzt froh über meine Laienfrage, die du mir da jetzt so beantwortet hast, dass ich mir das auch noch einmal besser erklären kann, warum wir auf das Wasser einfach schauen müssen. Und kann ich das dann so verstehen, dass es dann eigentlich fast ein bisschen, wenn es wieder durch den Boden geht, bis jetzt wirklich in unser, also von uns als Trinkwasser genutzt wird, dieses Grundwasser, eigentlich fast durchgesiebt wird? Kann man das so sehen? Oder?
Ja, es ist ja nicht nur diese Siebwirkung. Es ist so ähnlich wie beim Humus. Ja, da wirken ja ganz viele Sachen mit. Und wenn man diese Steine anschaut, auf den Steinen ist so wie ein Film drauf und da sind auch Bakterien und andere Pflanzen, Lebewesen drauf, die einfach mit dem Wasser kooperieren. Und wenn im Wasser viel Nährstoffe drinnen sind, entnehmen die diese, zum Beispiel diese Nährstoffe, dann wächst halt wieder was. Also das ist ja ein dynamischer Prozess, ja. Diese Reinigung. Es ist nicht nur, dass der Sand das siebt oder so, sondern das ist die Natur ist da schon sehr, sehr einfallsreich oder sehr, sehr vernetzt. Und ich kann mir vieles nicht ganz genau vorstellen, wie es funktioniert, aber ich bin immer wieder staune ich, was es alles gibt und wie die Natur sich selbst hilft und wie manche Sachen mehr werden und andere weniger. Und manchmal können wir einfach nur zuschauen. Manchmal verursachen wir was, manchmal können wir was Gutes dazu beitragen. Manchmal tragen wir was Schlechtes dazu bei, ob es uns bewusst ist oder nicht. Schlimm ist, wenn es uns bewusst ist und wir machen es trotzdem. Aber es kommt einfach vor und in diesem dynamischen Prozess sind wir einfach mittendrin.
Ja.
Genau.
Genau. Und wir bleiben dabei, Bewusstsein zu schaffen.
Genau.
Und das machen wir weiterhin und da bin ich da.
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, sagt man so schön. Aber bei der Natur, wir können ja nicht alles wissen, aber es ist wichtig, dass man viel weiß, damit man nicht irgendwelche Sachen macht, über die man sich selber vielleicht dann ärgert.
Ja.
Oder wo man dann anderen Menschen oder der Natur dann Schaden zufügt. Genau, also Wissen ist immer gut.
Ja, danke, das ist jetzt ein schönes Schlusswort. Oder was sagst du?
Ja, ich denke schon, ja.
Ja.
Also es ist einfach wichtig, dass man sich viele Sachen bewusst macht und auch bewusst Wissen aneignet.
Und das haben wir jetzt bewusst sehr vielseitig gemacht in diesem sehr fließenden Gespräch.
Ja.
Danke, Stefan. Das war eine Folge Wasserdialoge. Im Auftrag vom Bildungsverein Raum des Moments. Business Solutions for Integral Life Work mit Ines Ehrbar und Gästen.